Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gute und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Hoffentlich schon oder ganz bald zu Eintracht Frankfurt. Ekstase im Waldstadion. Eintracht im Herzen, Ekstase im Ohr. Und umgedreht. Wir sind heute, wir, und damit meine ich Matthias und mich, Emanuel, zu zweit. Der Marco weilt noch im Urlaub. Und ja, wir haben natürlich was zu besprechen. Aber bevor wir das tun, erstmal hallo Matthias.
Hi Emanuel.
Und falls ihr euch wundert, was ist mit meiner Stimme, die liegt noch irgendwo verteilt auf Mallorca, aber so langsam wird's. Das Wochenende war ein bisschen ungewöhnlich für Matthias und mich, glaube ich, was das Spiel gucken angeht. Denn ich hab's auf Mallorca gemacht, ganz in der Nähe des Bierkönigs, um nicht zu sagen gegenüber. Und Matthias, du hast es dir im Real Life angeschaut und hast da aber auch noch ein paar ganz gute Beobachtungen gemacht. Also, bevor ich was sage, sag du doch mal, das Bremen-Spiel.
Ja, also ich habe den Samstag dann auch besser verbracht und habe Kindergeburtstag mit acht Mädels gemacht. Also. Und ich muss sagen, wahrscheinlich wird jeder Eintracht-Fan mir beipflichten, wahrscheinlich war das die bessere Variante. Auch wenn meine Ohren natürlich leiden mussten. Nein, ich habe das Ganze dann ungewöhnlich eigentlich mal im Real Life dann mir anschauen müssen, dürfen, können. Ich muss sagen, dadurch habe ich schon ein bisschen einen anderen Blick auf das Spiel nochmal nehmen können, weil der Frust war dann mit morgen dann schon ein bisschen weg. Und somit habe ich das Spiel nochmal anders wahrnehmen können. Und ich finde eigentlich, sehe ich es gar nicht ganz so schlecht, wie es mir jetzt gemacht wird. Weil bei der Bewertung kommt natürlich der Frust, wahrscheinlich spielt da auch eine Rolle. Und dieser Frust war bei mir dann heute Morgen im Moment schon weg. Und dadurch war ich ein bisschen sachlicher. Wie hast du es gesehen, Emanuel?
Ich habe es schon kritisch gesehen und versprochen, ich habe es auch nüchtern gesehen. Also ich habe mir das schon ganz genau angeschaut, was da passiert ist. Und fand es, ja, also ich habe immer noch ein bisschen Ärger in mir, obwohl es jetzt schon Samstagabend war, also auch schon ein bisschen her. Weil ich habe mich über zwei Dinge geärgert, dass ich das Gefühl hatte, dass der Mannschaft gar nicht so klar ist, was wir da nochmal für einen echt guten Schritt hätten gehen können gegen einen ganz heimschwachen Gegner. Ja, also wer auf die Heimtabelle schaut, wird Augen machen, wie schwach Bremen da ist. Also dass wir da eine Chance vertan haben. Auch in Anbetracht der Ergebnisse der Konkurrenz hätten wir mit einem Sieg uns nochmal ein bisschen absetzen können. Das war das eine. Und das andere war, dass wir keinen Schlüssel ins Spiel gefunden haben, sage ich mal. Also mir war es auch ein Ticken weniger intensiv als sonst. Also in den guten Spielen, in den engen Spielen, da hatte ich den Eindruck, wir sind jetzt im Spiel oder wir sind ins Spiel gekommen. Jetzt sind wir da, was so die Schnelligkeit, Passgeschwindigkeit, Zweikämpfe, wie früh ist man im Zweikampf, was hat man antizipiert, wie hoch ist so die Grundspannung in der Mannschaft, und das hat mir auch nicht gefallen. Also das war so bei so 85% oder so. Und somit sind wir überhaupt nicht, ich hatte nicht einmal das Gefühl, wir kommen jetzt nochmal, da passiert jetzt noch was. Also es war so, es ist so einfach mit uns geschehen in Bremen. Ja, und für den Deep Dive, Matthias, also man liest ja viel mit also ich habe mich schon über die Aufstellung gewundert, sagen wir es mal so. Was sagst du dazu?
Ja, sehe ich nicht ganz so. Also ich habe ja vor dem Spiel die Aufstellung dann wieder in unsere App gepostet und habe mehr oder weniger die Elf so gelassen wie im Stuttgart-Spiel. Also mit Collins dann rechts, was dann meine gewollte Aufstellung ja dann verändert hat, ist, dass Christensen ausgefallen ist. Und so wie man hört ja aus Belastungssteuerung. Der Junge hat, glaube ich, alle Spiele bei uns gemacht, hat bei den Dänen alles spielen müssen. Ich glaube auch über 90 Minuten. Somit gehe ich davon aus, dass die Mediziner da ein Veto eingelegt haben. Was bringt uns das denn, wenn er jetzt 3 Wochen ausfällt? Dann haben wir viel gewonnen. Mit diesem Ausfall musstest du Collins nach hinten ziehen und hattest dann die weitere Überlegung, was machst du dann rechts vorne? Und ich muss ja wieder betonen, ich sage es ja schon lange, dass ich Götze zentral sehe, aber den größten Teil der Saison spielt Götze halt auf dieser Position. Und dann war es wahrscheinlich naheliegend, ihn dahin zu stellen. Weil jetzt komme ich zum weiteren, oder die Voll oder vielmehr mein Punkt, warum wir wieder so schwach oder so ein schwaches Spiel gemacht haben, ist, für mich ist da der Kader da ein Problem. Wer hätte sonst auf Rechtsaußen spielen sollen? Hast du eine Antwort?
Nee.
Also wahrscheinlich nicht.
Nein, habe
Die
ich nicht.
Spieler wie Ebimbe, wie Chaibi, die potenziell da spielen könnten, sind aktuell entweder noch nicht in der Form. Ich fand Chaibi belebend. Das wollen wahrscheinlich nicht viele hören, aber fand ihn belebend und ist auch mit dem Ball am Fuß ist da auch einfach Potenzial da. Ein Usun läuft halt 4 km/h weniger. Das ist dann schon viel. Kannst du dann außen nicht stellen. Dann hättest du das System wieder komplett. Also Usun war generell eh krank. Grüße gehen da auch raus an alle Internet-Rambos, die sich wundern und über Topmüller schimpfen, warum Usun nicht vom Kader ist. Also er war erkältet. Ja, aber was machst du dann? Also klar kann ich dann meckern und sagen, ja, das ist alles blöd, aber ich hätte dann gerne einen Lösungsvorschlag.
Ja. Jetzt wird's, das würde, also normalerweise wäre es ja eigentlich Knauf, der ist ja leider verletzt, als Nummer 1 für die Position und dann wird's eng im Strafraum, ja.
So, gebracht, jetzt kommt meine Frage. Jetzt kommt meine
Okay.
Frage. Wer ist in der internen Torschützenliste auf Platz 2 bei Eintracht Frankfurt?
Ich habe jetzt den Kader gerade vor mir. Also wir rechnen Marmoush jetzt raus. Wir haben Ekitike auf 1 und dann sage ich jetzt mal todesmutig Mario Götze.
Ja, fast. Also Can Usun ist dann mit 4 Toren auf Platz 2. Und es fehlt einfach da Torgefahr, erstens aus dem Mittelfeld oder zweitens auf mehr Schultern verteilt. Wir haben sehr viele Torschützen, aber immer nur dann halt mal ein Tor, mal 2 Tore. Götze hat mal jetzt 3 diese Saison schon. Das ist ja relativ viel fast für ihn bei uns.
Ja,
Und
also.
deswegen würde ich fast, ist das Problem an diesem Spiel der Kader, weil wie so oft, natürlich muss man auch dazu sagen, Bremen hat mehr oder weniger das alte Eintracht-Spiel unter Kovac gemacht. Die standen sehr tief und sind auf Konter gegangen. Ja, dann hast du Platz, dann ist es als Offensivspieler viel einfacher, dann kannst du dein Tempo ausnutzen. Bajoya hat ja bei uns, es war komplett nicht sein Spiel, weil er hat ja gar keine Meter vor sich. Wie will er da überhaupt seine Geschwindigkeit ausnutzen? Da geht es dann darum, im Klein-Klein Lösungen zu finden. Zielorientiert, abschlussorientiert, was uns auch komplett nicht abgeht. Ich weiß wieder eine Szene, da steht Mario Götze im 16er, ich glaube 14 Meter vom Tor. Dann versucht er den Ball nochmal flach reinzuspielen. Da schießt bitte aufs Tor, Mann. Christensen kommt rein und hat direkt diese Szene und schließt halt ab. Romano Schmid macht das 2-0 einfach, weil er dann halt auch einfach abschließt und natürlich mehr Platz hat, aber ja. Ich würde behaupten, das Spiel hätte sehr viel länger 0-0 gestanden, wenn Bremen halt nicht dieses dieses 1-0 da macht, was ja Wahnsinn ist. Das ist ja in der Kreisliga schon direkt, finde ich fast, ja. Das ist klar, man verteidigt im Raum, aber dass trotzdem Spieler so frei da, der Spieler, der Berg decken sollte, wurde weggeblockt, aber das kann ja trotzdem nicht sein. Ja, dann ist das auch, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Co-Trainer-Thema. Ja, man weiß, dass Bremen über Standards gefährlich wird, kopfballstark ist. Also die Frage, ob man dann im Raum verteidigen darf. Also so frei, dass er so frei ist, finde ich schon sehr schwierig.
Ja.
Und dann steht es halt 0-1 und das, dann stand der Bremen noch tiefer als Heimmannschaft. Die standen ja teilweise 40, 35, 40 Meter vorm eigenen Tor als Heimspiel. Dann wird es auch für die angreifende Mannschaft einfach schwerer, zu Abschlüssen zu kommen.
Ein Element noch dazu, Götze auf dem Flügel oder auf seiner nicht so geliebten Position außen, ist ja schon variabel, klebt ja nicht am Flügel, aber wäre ja schon dann auch, sagen wir mal, als, wie auch immer man es nennen will, Zehner hinter den Spitzen, dann auch jemand, der so in der Zentrale da gut was einleiten kann, wenn man gegen so einen tiefstehenden Gegner spielt. Und dann war er notgedrungen irgendwie dann verschenkt.
Aber Grüße gehen raus an Polly. Doppelpass alleine, vergiss es. Wen soll er anspielen? Ja? Also das geht ja weiter. Also ich finde, diese Götze-Thematik finde ich gar nicht so krass, weil auch teilweise in der Heatmap sieht man, er hat eigentlich relativ zentral gespielt. Ja, also er hat sich dann schon in die Mitte ziemlich reingezogen und war dann wieder überall. Und ich glaube, ich bin immer noch ein Gegner davon, dass er jetzt als Hauptgrund der Niederlage auszumachen oder ein Großgrund. Larsson auf der 10 sehe ich schon eher. Also da habe ich schon sehr Probleme mit. Das hat er auch schon mal probiert. Und hat ja auch nicht gefruchtet. Und ich finde, Larsson braucht auch mehr Anlauf. Und das hat dann auch. Ja, wer war denn dann ein Offensivspieler bei uns? Götze, Etikette. Und wenn dann halt auch noch. Ja. Man hört es aber fast noch, auf.
Ja. Larsson braucht Tempo, finde ich. Platz, Ball schleppen, was einleiten.
Genau. Umschaltspiel ist eigentlich sein. Ja, will man jetzt Experimente machen?
Und
dann hätte man überlegen.
Stellen, ne?
Nee, das nicht. Aber ich würde dann fast auf 2 Zehner gehen, dass man dann wieder sagt: Uzun oder Chaibi mit 2 Zehnern.
Mhm.
Und Etikette da vorne. Du machst aber als Trainer halt egal, was du aufstellst, wenn ich sehe, was wir für Fehlpässe halt wieder gespielt haben. Das ist halt, viele Spieler, gerade die jungen Spieler, haben starke Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen. Willst du das denen als Vorwurf machen? Ja, das ist halt die Frage. An denen kannst du es nicht hängen. Ja? Da fehlt dann das Leistungsträger vorne. Das Spiel gestalten oder gefährlich werden vom Tor.
Ja, wenn man von hinten nach vorne guckt, wären wir eher jünger, ne? So. Also gut, wir haben jetzt Götze als Offensivspieler, den kann man rausrechnen, aber ein bisschen mehr Erfahrung haben wir, würde ich sagen. Also, oder? Wenn man jetzt mal so auf die Aufstellung schaut, wir werden umso jünger, desto weiter vorne wir ankommen. Aber wir haben 55 Tore geschossen, das sind die drittmeisten in der Liga. Und ich habe wenig Spiele diese Saison gesehen, wo ich so gar nicht das Gefühl hatte, da reißen wir jetzt was. Also ich habe nie so richtig gedacht, wir schießen jetzt heute auf jeden Fall noch ein Tor. Wir machen ja gerade voll Druck. Wir machen die letzten 20 Minuten Druck oder so. Diese ganzen Phasen gab es ja gar nicht im Spiel. Und
ich hab's am Samstagabend jemand geschrieben, man kann halt nicht aggressiv angreifen. Man kann aggressiv verteidigen, aber aggressiv angreifen, das ist so, ist schwierig, ja. Recht lange Offensive, aber also da kann man auch, und deswegen sieht das dann auch so aus, als ob man wenig Einsatz zeigt. Weil du kannst ja nicht, ja, mit Wut auf 10 Mann, die hinten drin stehen, anlaufen, bringt dir halt wenig. Ja, du kannst dann pressen. Ja, das kannst du schon. Aber Bremen hat ja versucht, jeden Ball dann einfach lang rauszuhauen. Teilweise auch wirklich echt stümperhaft. Und das hat aber gereicht, ja. Wir haben klassische Verteidiger hinten.
Also ich würd das nicht ganz unterschreiben mit dem aggressiv angreifen. Also das heißt ja nicht, dass du kopflos angreifen musst, aber dass du so, wenn du mal Spiele guckst, also keine Ahnung, wenn Bayern München irgendeinen tiefgehenden Gegner einschnürt oder Bayer Leverkusen oder so letzte Saison, oder ich war diese Saison im Stadion Leverkusen-Gladbach, da hat Leverkusen die Gladbacher so eingeschnürt. Das war schon aggressiv. Also die haben die ganze Zeit den Ball, die ganze Zeit ist Gladbach hinterhergelaufen. Und die Phasen habe ich von unserer Eintracht diese Saison auch schon gesehen, dass ich dachte, wir schießen jetzt gleich ein Tor. Garantiert. Also garantiert, aber ich glaube dran, weil der Gegner nicht mehr rauskommt. Und wenn die mal kurz den Ball haben, dann wirklich nur, um den rauszupöllen, und dann sind wir wieder da. Und das hatte ich nicht das Gefühl. Und da fängt es schon an, auch wenn du hast eben diese Fehlpässe angesprochen. Wenn immer so ein bisschen was fehlt, also du kannst einen Fehlpass spielen, du kannst auch mal einen katastrophalen Fehlpass spielen, der jetzt ausgeht in den Rücken von deinem Mitspieler und so, alles gut. Aber wenn deine Passqualität das ganze Spiel über oft nicht sauber ist, dann verlierst du einfach Zeit, die der Gegner hat, sich zu positionieren. Und du kommst nicht so schnell einfach nach vorne und kannst über Schnelligkeit irgendwie auch eine Überraschung und so erzeugen und machst dich ein bisschen ausrechenbarer. Oder kommst erst gar nicht in gefährliche Situationen. Und das fand ich schon irgendwie, das zog sich schon gerade so im Aufbau, wenn wir dann mal was hätten kreieren können, haperte es dann am zweiten oder dritten Pass irgendwie. Hat mir nicht gefallen, und da mache ich ja noch kein Alter oder so für verantwortlich, sondern das ist dann meiner Meinung nach schon irgendwie, wie wach bin ich heute, mit welcher Einstellung bin ich bei 100% heute, ja oder nein? Dass sie alle gewinnen wollen und so weiter, schon klar. Ich will das jetzt hier gar nicht so groß aufmachen, aber überall haben meiner Meinung nach ein paar Prozent gefehlt.
Ja, es gibt ja, triffst du einen Punkt, ja. Wahrscheinlich ist da ein bisschen Positionierung der Spieler auch ein bisschen ein Teil des Problems. Man hat keinen Raumgewinn gehabt, weil man sich den Ball dann entweder quer gepasst hat oder ganz oft nur mein Schwiegervater hat mich angeschaut und gemeint, warum haben die jeden Ball nach hinten gespielt? Und er hat auch selber gekickt. Übrigens hat mit Bernd Hölzenball den Ball zusammengekickt, ja. Der ist sehr behäbig. Das musste schon, das fing hinten immer schon an im Aufbau. Und dann, ja, den Ball so lang zirkulieren lassen, bis er verloren ging. Aber Raum hat man nie gewonnen, oder eigentlich ist es ja dann, wenn man dann auf Ballbesitz geht, ist ja dann eigentlich die einzige Idee dahinter, dass man dann verlagert und die anderen laufen lässt, ja. Und das, ich weiß nicht, ob man dann noch einen Schritt nach hinten machen muss, um Bremen ein bisschen zu lassen, ja. Das hätte man früher machen müssen, ja. Das will ich mal sagen, das ist dann wahrscheinlich, da kann man auf den Trainer gehen. Ja. Wie sucht man Offensivlösungen? Das muss man den Spielern wahrscheinlich dann an die Hand geben. Aber wie gesagt, wenn da kein Material vorhanden ist, Spieler, die offensive Qualitäten haben, ja, dann kannst du halt Skiri sagen, ja, such offensive Lösungen, aber wenn er die nicht in seinem Baukasten hat, dann ist es ja alles schön gut, ja.
Tja, was machen wir jetzt damit eigentlich mit diesem Spiel? Also, was sagt uns das? Also werden wir jetzt in den künftigen Spielen in der Liga gegen vergleichbare Gegner Probleme haben? Wird also uns den Schneid abkaufen lassen?
Wir haben wahrscheinlich nicht mehr so ähnliche Gegner, will ich mal behaupten. Das ist wahrscheinlich unser Glück. Und ich glaube auch, dass die Führung sich dessen schon bewusst ist. Das sieht man jetzt teilweise auch an den Gerüchten, die dann für die nächste Saison aufkommen. Ja. Marco hat das schon sehr früh eigentlich in der Saison gesagt, dass ihn ein offensiver Flügelspieler noch fehlt in diesem Team. Das hat er schon sehr früh bemängelt. Ja, auch eine Bimbe, ja, würde jetzt helfen können. Da muss man auch, das dem Kadermanagement ankreiden. Scheinbar ist der ja schon so außen vor, dass das überhaupt gar nicht mehr, der wird zwar jetzt immer, der ist gefühlt hat jede zweite Woche Magen-Darm, aber ja, so ganz glaube ich ja dann doch dann nicht da dran. Dann hätte man halt vorher da einen Schlussstrich ziehen müssen oder vielmehr trotzdem Ersatz holen müssen und wäre mal ein Leid.
Ja. Also, aber wo wir jetzt nochmal, wir schauen uns das Restprogramm an. Also, ich finde eklige Gegner, Heidenheim, Augsburg, das sind die nächsten beiden. Die sehe ich jetzt schon.
Augsburg kann auch so ein ähnliches Spiel sein.
Ja, also, deswegen dieses Spiel in Bremen. Ich habe so gehofft, dass wir es gewinnen. Also, hofft man ja bei jedem Spiel, aber.
Man hätte sich sehr viel Last schon mal
Genau.
genommen, ja.
Wer weiß, was jetzt mit den dämlichen Leipzigern ist, ob die jetzt da unter ihrem Interimstrainer nochmal Vollgas geben. Und Teams, also die gegen den Abstieg spielen, die haben auch irgendwie in meiner Wahrnehmung am Ende der Saison meistens immer noch ein Hoch, also für ihre Verhältnisse ein Hoch. Und da haben wir auch noch mit Heidenheim und St. Pauli zwei Gegner.
Drei Heimspiele, gut, eins davon ist Leipzig, aber das ist dann auch ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir die schon mal gewinnen, also knapp kalkuliert, ja, würde ich behaupten, es reichen drei Siege plus ein Unentschieden. Also Heimspiele plus ein Auswärtspunkt sind 58 und dann, das ist möglich, will ich mal sagen. Ja. Und wir müssen einfach nur auf uns schauen. Alles andere interessiert absolut gar nicht. Ja, natürlich ist es dann schön, wenn Konkurrenten oder Mitbewerber,
Liga-Begleiter.
Begleiter, ja, finde ich schöner. Das ist egal, was die machen. Wir müssen unsere Punkte holen. Das ist wieder 5 € ins Phrasenschwein. Ich glaube, ich muss dann doch mehr, mal eine Spendenorganisation suchen.
Ja. Aber recht hast du. Recht hast du.
Und ist ja nicht
Manchmal.
unmöglich. Ich glaube, selbst Leipzig haben ja, ich glaube, sogar eine gute Quote zu Hause gegen die. Ja, selbst
Ja,
wenn, und wenn da das Stadion, also das Stadion wird auf jeden Fall, die Heimspiele werden jetzt schon, da sind alle da. Und so. Nicht nur körperlich.
manchmal hilft ja auch ein kleiner Kurzurlaub, Urlaub im weitesten Sinne, wenn man nach London fliegt und Fußball spielen muss, aber wir werden auf einen komplett anderen Gegner treffen, wir haben es gerade nochmal nachgeschaut, ich glaube 14. ist in der Premier League, mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat und gegen den Tabellenletzten jetzt zu Hause Southampton 3-1 gewonnen hat, die unfassbare 10 Punkte auf dem Konto haben. 10. Wow. Also ich finde, dann ist so ein 3-1 zu Hause gegen den Letzten auch gar nicht mal so krass. Aber ich glaube, Tottenham wird. Oder wir wissen, Tottenham wird anders spielen. Und wie schätzt du da die Chancen ein für uns?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich bis jetzt mit Tottenham weniger beschäftigt als die Spieler. Also da kriege ich halt auch, platzt mir auch die Hutschnur, wenn ich nach dem Spiel dann höre, ja, wir müssen die Niederlage abhaken, wir müssen jetzt an Donnerstag denken. Das heißt ja, der Spieler hat unmittelbar nach dem Spiel keine anderen Gedanken als den Donnerstag. Vielleicht ist das auch Teil dieser Niederlage, ja, dass dieses zumindest, ja, wenn es ganz hinten im Kopf ist, will ich mich verlieren oder brauche ich Kraft für das Spiel? Ist das nur im Unterbewusstsein drin?
Ich hab die Interviews nach dem Spiel nicht gesehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie kriegen alle Medientraining. die, bevor die da irgendwie ihre Wut ins Mikro brüllen, sagen sie dann vielleicht einfach diese Floskel, wir müssen jetzt nach vorne schauen, bla bla. Und dann wird das intern nochmal knallhart aufgearbeitet. Aber bevor ich jetzt Sky verrate, wie sehr mich diese Niederlage abfuckt oder mein Mitspieler gerade, den ich nicht gut fand oder einmal schnell die Phrase rein ins Mikro und ab in die Kabine, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es so, dass es das als Hintergrund hat, weil also abhaken heißt ja nicht vergessen, aber nach vorne schauen ist ja trotzdem geboten. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Zu beantworten. Ich finde, Marco sagt das immer ganz gut. Diese Highlight-Spiele, die haben wir drin. Und da wachsen wir auf jeden Fall nochmal über uns hinaus und zeigen auf jeden Fall ein Highlight-Gesicht. Und ja, ich muss sagen, ich bin fast zu positiv. Ja, wenn man auf Tottenham trifft, dann in dieser jetzigen Phase, oder wenn man Tottenham schlagen kann, dann in der jetzigen Phase. Nächstes Jahr werden die auch wieder anders sich aufstellen. Ja, das gerade jetzt, ich finde ein Auswärtsspiel immer einfacher zuerst. Oder ist ja einfach so. Ja,
ja
kann
klar.
Kann man zu Hause noch alles regeln. Warum sollen wir dann nicht unentschieden rausgehen? Oder ich habe da jetzt keine großen Sorgen. Zumal jetzt auch die Mannschaft wieder so weitestgehend zusammen ist, natürlich zählt Ansgar Knauf.
Aber und wie?
Ja, vor Wochen hätte das keiner geglaubt, so dass der uns eigentlich so fehlt. Ja.
Wir fahren ja dann mal trotzdem. Fahren wir trotzdem mal frohen Mutes hin. Ja, ja. Und ich fand auch bei, also auch wenn die Kader jetzt natürlich nur noch in Maßen miteinander vergleichbar sind oder die Kräfteverhältnisse, aber in der Champions League waren die Kräfteverhältnisse andere als jetzt vor dem Europa League-Zusammentreffen. Also da hat sich einiges zu unseren Gunsten verschoben. Also warum da? Und wir haben in beiden Spielen uns gut verkauft. 3-2 verloren und 0-0 zu Hause. Das war schon sehr, sehr gut. Warum sollte es nicht auch wieder so sein? Okay. Dann würde ich sagen, hast du noch ein paar Worte oder machen wir den Deckel drauf? Willst du noch was loswerden?
Ja. Grüße gehen an alle raus, die das Wort vercoacht am Wochenende benutzt haben. Oder keine Grüße. Na, ich warte immer noch auf Erklärungen von vielen.
Kann ich nach der Folge gut verstehen? Danke, dass du da so gut ins Detail gegangen bist. Ich glaube, viele sind dann einfach abgefuckt und dann muss diese Wut irgendwo hin über das verlorene Spiel und dann ist es irgendwie der Trainer einfach als billigste, schnellste Lösung. Und am Ende hat er auch, wenn man genauer hinschaut, hat der auch Dino Topmöller seine Kader, den er nun mal hat. Also kann er sich ja auch keinen zweiten Ansgar Knauf packen. Und ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen
dazu. Nein, ich bin guter Dinge, dass wir das Ganze trotzdem einfahren können. Fertig, wir sind trotzdem noch Dritte. Das ist einfach ein Fakt. Ja, da ist auch, kann man drüber sagen, was man will. Und wenn wir auf uns schauen und jetzt nicht komplett einbrechen, dann ziehen wir dies ja in die Champions League ein. Was los?
So, apropos was los, schöne Choreo in Bremen, das war auch los. Das muss man auch mal sagen. Es hat richtig Spaß gemacht zu sehen. Und so kann es, was die Choreos angeht, kann es so weitergehen.
Also das Tendenz da oben, ja.
Jo, dann würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf, oder?
Wir haben alles gesagt.
Schön, das ist ein Folgentitel. Wir haben alles gesagt. Okay, schön. Dann macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann sehen wir uns nicht, aber wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.